Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In unserer AG Bedingungsloses Grundeinkommen treffen sich Menschen mit Visionen. Wir alle haben uns irgendwann die eine Frage gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich ein auskömmliches Grundeinkommen bedingungslos erhalten würde? Diese Frage und die Idee dahinter hat uns fasziniert. In diesem Podcast werden wir regelmäßig unterschiedliche Themen dazu darstellen. Du willst dich einmischen, mitreden, visionär wie auch realitätsnah? Dann bist du hier richtig. Es darf gerne auch kontrovers sein. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren und so keine Folge zu verpassen. Es grüßt dich die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.
Heute bei uns im BGE-Podcast ist die Kabarettistin Anni Hartmann zu Gast. Hallo Anni, schön, dass du da bist.
Hi Moritz, danke für die Einladung.
Du machst als Künstlerin seit vielen Jahren Werbung für das BGE. Hat sich über diese Zeit in der Wahrnehmung des Themas etwas geändert?
Meinst du beim Publikum oder generell in Medien, Gesellschaft und so weiter?
Ich dachte generell. Also hat sich das Thema Grundeinkommen, wie du dich damit befasst, hat sich das in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren geändert oder sind wir immer noch auf dem gleichen Stand wie 2010?
Also ich habe meinen Text dazu ab und zu ein bisschen geändert. Ich habe das Gefühl, dass beim Publikum der Kenntnisstand zu dem Thema gleichbleibend schlecht ist. Es gibt immer mal ein paar, die sagen, ah, schön, dass Sie das Thema angesprochen haben. Die meisten im Publikum sind aber von dem Thema überrascht und ich hab das Gefühl, die denken zum ersten Mal drüber nach. Also insofern hat sich da leider nicht so viel geändert. Ich ändere in meinen Texten ab und zu mal den Schwerpunkt und versuche immer rauszufinden, ne, mit welchem ich die Leute im Publikum am ehesten überzeugen kann. Aber ich habe so das Gefühl, so richtig viel Kenntnisstand bei dem Thema hat sich nicht entwickelt, leider.
Es ist ja auch ein relativ komplexes Thema, das muss man ja schon dazu sagen. Warum bist du denn eigentlich fürs bedingungslose Grundeinkommen oder wie bist du dazu gekommen?
Naja, ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert und auch mit Diplom abgeschlossen und da war das halt ein Thema, eins von vielen, wie man Gesellschaften gestalten kann oder beziehungsweise wie man Steuersysteme in Gesellschaften gestalten kann. Und mich hat das damals überzeugt und ich habe mich damals schon gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht? Und dann habe ich ja irgendwann meinen Job hingeschmissen und Comedy gemacht und da gab es das immer noch nicht. Und dann bin ich irgendwann ins politische Kabarett gewechselt und das gab es immer noch nicht. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich jetzt auf der Bühne mal zumindest das bisschen Reichweite, was ich habe, dazu nutzen, vielleicht dafür zu sorgen, dass ich nicht irgendwann in hoffentlich erst sehr, sehr vielen Jahren sterbe und es das immer noch nicht gibt. Und versuche seitdem eben einfach meine Reichweite ein bisschen zu nutzen, um das Thema bekannter und den Leuten auch zugänglicher zu machen.
Das ist ja auf jeden Fall auch eine gute Sache, zumindest drüber zu reden und vielleicht auch Vorurteile abzubauen. Hättest du denn Pläne angenommen, du bekommst irgendwann ein BGE, würdest du was ändern an deinem Leben?
Das ist im Moment eine schwierige Frage, weil wir ja gerade direkt aus der Corona-Krise kommen und ich jetzt ja fast 1,5 Jahre ein Arbeitsverbot habe. Und die Bedingungen, unter denen ich im Moment wieder auftreten darf, so unterirdisch sind, dass ich im Moment keine Freude mehr an meinem Beruf habe, was ich sehr, sehr traurig finde, weil das mal wirklich mein absoluter Traumberuf war. Deswegen würde ich im Moment sagen, ich würde meinen Beruf sein lassen und mir was anderes suchen. Ich hoffe aber, dass das eine Momentaufnahme ist und sich die Lage in der Kultur bessert, sodass ich auch meinen Beruf wieder gerne ausüben werde. Ich würde wahrscheinlich, wie so viele, ein bisschen die Arbeitszeit reduzieren, aber ich würde auf jeden Fall nicht aufhören zu arbeiten. Also wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass ich meinen Beruf auch wieder gerne ausüben darf, weil im Moment wird das einfach durch die Auflagen unmöglich gemacht, dass man diesen Beruf gerne ausüben kann.
Das ist jetzt gerade schon eine sehr spezielle Zeit. Und
eben.
Die ist hoffentlich, also bisher gingen alle Pandemien irgendwann vorbei und wir gehen auch mal davon aus, dass die Corona-Pandemie ebenfalls vorbeigeht. Meinst du, die durch die Pandemie gibt es vielleicht auch einen neuen Blickwinkel auf das Thema? Weil jetzt wurde ja ganz viel darüber geredet, dass die systemrelevanten Berufe besser entlohnt werden müssten. Und die Diskussion war aber auch ganz schnell wieder vorbei. Das wäre doch eigentlich die ideale Situation für ein BGE und viele würden profitieren.
Ja, natürlich würden viele profitieren, aber es wird ja den Leuten irgendwie immer, ich weiß nicht, wie man das schafft, aber irgendwie wird ja immer den Leuten glaubhaft vermittelt, es würden alle verlieren bei sowas. Und ich meine, gerade in Corona, klar haben viele Leute Kurzarbeitergeld bekommen, also die Solo-Selbstständigen waren ja so ziemlich die einzigen, die schwer gearscht, also nicht die einzigen, aber schon die, die es am heftigsten abbekommen haben, weil natürlich für Solo-Selbstständige kaum was gemacht wurde. Da kamen ja auch viele Stimmen fürs Grundeinkommen. Ich weiß nicht, irgendwie schafft man es aber immer, den Leuten Angst davor zu machen, wobei ich auch immer denke, es würden alle profitieren. Und wenn Pflegekräfte nämlich die Wahl hätten, ob sie wirklich arbeiten müssten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, würden sie nämlich für diesen Hungerlohn nicht arbeiten, und zwar völlig zu Recht. Ich weiß sowieso nicht, warum Menschen, die sich um Geld kümmern, so viel besser bezahlt werden als Menschen, die sich um Menschen kümmern. Und so Dinge könnte das Grundeinkommen ja alle ändern. Weil wenn die Menschen die Wahl haben, ob sie sich verknechten oder eben nicht, dann müssen die Firmen die Berufe, die gebraucht werden, einfach mal vernünftig bezahlen.
Das wäre zumindest ein Anfang, der mit dem vielen Menschen geholfen wäre.
Ja.
So, deine Shows habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen. Live habe ich mal Volker Pispers, einen Kollegen von dir, gesehen. Mhm. Und der hat nach der Show im Gespräch gesagt, dass die Zuschauer immer mitfiebern und alles verstehen und überzeugt sind. Aber wenn die dann nach Hause gehen, dann sind die wieder im Alltag drin und vergessen alles und nehmen quasi nichts mit. Aus der Show, aus dem Kabarett. Kannst du oder hast du eine Idee, wie man Menschen wie du oder wie andere auch Menschen so langfristig aktivieren könnten, wenn jemand jetzt vom bedingungslosen Grundeinkommen überzeugt ist, dann auch wirklich aktiv zu werden?
Das ist echt eine gute Frage, weil ich mache ja auch die Erfahrung, dass die Leute da hinsetzen und das konsumieren, ohne für sich Änderungen vorzunehmen. Ich versuche das immer ein bisschen zu ändern. Also im Moment darf ich ja keine Flyer auslegen wegen Corona, aber normalerweise gibt es zu meinem Programm immer Literaturflyer, weil ich den Leuten ganz klar sage, ich möchte nicht, das ist ja kein Ablasshandel. Sie kommen nicht hier hin, zahlen Eintritt, gehen nach Hause, machen weiter wie bisher. Ich sage das ganz ausdrücklich von der Bühne aus. Und gebe ihnen auch Handlungsanweisungen mit und gebe ihnen eine Literaturliste mit, damit sie bestimmte Dinge nachlesen können. Da sind natürlich auch Bücher über das Grundeinkommen mit dabei. So versuche ich schon recht klar, die Leute zum Handeln aufzufordern. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Aber ich habe neulich in einem Roman von, wie heißt der nochmal? Anthony Burgess heißt der, glaube ich. Das heißt Der Fürst der Phantome. Da stellt sich auch jemand die Frage, ob das überhaupt was bringt, die Leute aufzuklären. Und da wird gesagt, die Menschen müssen es wissen. Was sie mit diesem Wissen machen, liegt bei ihnen, aber sie müssen es wissen. Und das gibt mir immer so ein bisschen Trost, weil ich sorge wenigstens dafür, dass sie es wissen. Was sie dann tun, ist schwierig zu beeinflussen. Ich glaube allerdings, dass auch die aktuelle Art, wie Politik gemacht hat, die Leute einfach wahnsinnig demotiviert, überhaupt aktiv zu werden. Weil man hat ja echt das Gefühl, dass es nur noch Sumpf und Lobbyismus, und die machen sich die Taschen voll und schaffen jetzt vor der Wahl nochmal schnell irgendwie über 200 oder 500 Beamtenstellen für ihre Gefolgschaften, die natürlich weiter alle vom Steuerzahler bezahlt werden müssen. Ich glaube, dass gerade die aktuelle GroKo die schlechteste Regierung ist, die wir seit 1949 haben, und die demotiviert die Leute. Die demotiviert die Leute in ihrem Engagement, weil sie einfach zeigt, dass sie selber ja wirklich nur auf den eigenen Vorteil guckt. Da gibt es ja kaum noch Ausnahmen, die man benennen könnte. Also Maskendeals und diese ganzen Korruptionssachen und die ganzen Nachweise, wo Lobbyisten die Gesetze beeinflusst haben und die UEFA, die für die Fußball-EM ihre eigenen Regeln machen darf, und dann stellen die sich hin und sagen, ach, das ist aber schlimm, was die zulassen, wo man denkt, Moment mal, hallo, ihr seid die Politiker, ihr könntet da was gegen tun. Also ich glaube, dass dieses Verhalten dieser GroKo die Leute wahnsinnig demotiviert, irgendwie aktiv für irgendwas zu werden.
Das ist richtig. Wir haben ja auch nicht umsonst, glaube ich, das zweitgrößte Parlament der Welt direkt nach China.
Ja, das ist auch schon, dass sie diese Wahlrechtsreform wieder nicht hinbekommen. Es ist so hochnotpeinlich. Die müssten sich doch selber ihre Diäten streichen wegen Arbeitsverweigerung. Also ich kann dir auch verstehen, dass die Leute wütend sind, dass sie aus Wut dann die AfD wählen, ist natürlich völlig dumm und kann ich auch nicht nachvollziehen, aber dass die Menschen wütend sind, kann ich total gut verstehen.
Jetzt reden wir über Politik und du hast ja auch schon gesagt, dass es auf die Wahl zugeht, Bundestagswahl dieses Jahr. Würdest du dir ein bestimmtes Wahlergebnis wünschen?
Ja, mal mehr Stimme für die Linke. Ich weiß, die Leute sagen immer so, oh, die Linke, das hat man ja auch gut geschafft, den Deutschen Angst vor den Linken zu machen. Aber in meinem Bekanntenkreis oder auch von meinem Mann, wenn du die Leute den Wahl-O-Mat machen lässt, kommt bei fast allen raus, dass die Linke die Partei ist, die die meisten ihrer Ziele vertritt. Und trotzdem traut sich keiner, die zu wählen. Weil immer so getan wird, als ne, würden die den Kommunismus einführen oder so. Aber allein, was die jetzt gemacht haben, die haben mal wirklich eine Studie gemacht, wie es wäre, wenn es eine gemeinsame Krankenversicherung für alle gäbe und nicht für die Armen die gesetzliche und die Reichen verpissen sich in die ne, unsozial in die private. Und das war ein minimaler kleiner Bericht in der Presse, obwohl auch da rauskommt, dass allen damit geholfen wäre, wenn alle gemeinsam in eine Kasse einzahlen. Ne, aber über jeden Fehltritt von der Baerbock wird tagelang berichtet, und über die Inhalte der Linken kaum. Und ich würde mir wirklich mal wünschen, dass es da mal einen Linksruck gibt und nicht einen noch weiteren Rechtsruck, der ja immer wieder bei jeder Wahl stärker wird und immer wieder kommt. Und dann sagen die Leute, ich will gegen rechts. Ja, aus Gründen der Balance schon mal links.
Die Linken haben ja auch immerhin mal zwei Frauen aufgestellt als Spitzenduo. Das ist zumindest auch außergewöhnlich. Im Bundestag. Ja. Wenn dann die Wahl stattfindet, ist dann eigentlich alles wieder rum? Haben wir dann 16 Jahre Kanzlerschaft XY und wir können uns wieder schlafen legen? Oder was meinst du?
Also ich bin ja eh stark für eine Begrenzung der Mandatszeit, weil das kann ja nicht sein, dass jemand einen lebenslangen Job hat, im Bundestag zu sitzen. Das kann ja nicht dazu führen, dass jemand wirklich was ändern will, weil er profitiert ja von dem, wie es gerade ist. Also ich wäre für eine starke Begrenzung der Mandatszeit, also maximal ne, 8 Jahre Kanzlerschaft und auch maximal 8 Jahre im Bundestag. Und dann auch, dass bei den Sitzungen auch die Parlamentarier anwesend sein müssen. Also wie viele Abstimmungen erfolgen, ohne dass überhaupt 2/3 der Parlamentarier anwesend sind. Also das ist ja wirklich, das wirkt nach außen. Ich bin mir sicher, es gibt viele engagierte Politiker, aber nach außen wirkt es wie ein Selbstbedienungsladen. Und da muss man dringend was gegen machen, sonst wird auch die Wahlbeteiligung immer weiter zurückgehen und von geringen Wahlbeteiligungen profitieren immer die Rechten.
Das ist richtig. Ich bin auch ein Fan von der Idee, nach der Wahl einfach mal zu den gewählten Leuten ins Büro zu gehen oder anzurufen oder Briefe zu schreiben und dann mit denen zu reden, weil wenn große Firmen Lobbyismus betreiben, dann kann jeder kleine Mensch das eigentlich auch auf kleiner Ebene.
Wir haben natürlich nicht die Mittel, ne, die große Lobbyisten haben, aber trotzdem kann man ja bei bundestag.de kann man ja jeden einzelnen Abgeordneten anschreiben. Das kann dann ja auch nicht abgespammt werden, weil es ja direkt über deren Plattform läuft. Man trägt das ja direkt auf deren Webseite ein. Und das habe ich auch schon oft und zahlreich gemacht. Die Antworten, die man dann bekommt, sind erschütternd, aber damit natürlich auch entlarvend. Da weiß man auch, was da für eine Denke hintersteckt. Also, dass das Volksdiener sind, also Staatsdiener, das haben die ja gar nicht mehr im Kopf. Also, die halten sich ja wirklich für eine Elite, die ein Recht auf Macht hat. Und das schreibe ich denen dann gerne auch mal, von wegen, mäßigen Sie mir Ihren Tonfall, Sie sind mein angestellter junger Mann. Und das soll man denen vielleicht öfter mal schreiben, dass die mal wissen, dass sie Staatsdiener sind. Das ist kein Privileg, doch, es ist ein Privileg, aber das ist jetzt keine Auszeichnung für ihre wahnsinnige Persönlichkeit, dass sie irgendwie einen Elite-Status haben oder so. Das sind Staatsdiener und so sollen sie sich gefälligst auch verhalten. Nämlich vom Wohle aller entscheiden und nicht zum Wohle weniger Wohlhabender. Achso, das ist übrigens auch das Steuerkonzept der Linken, der Linkspartei, würde 94% der Menschen in Deutschland besser stellen. Das Steuerkonzept der CDU und der FDP würde nur den 6% der Reichen nutzen. Und das Steuerkonzept der Linken würde sogar die Staatseinnahmen erhöhen. Man sagt ja immer so, ja, nee, die können ja nicht mit Geld umgehen. Doch, das ist das schlüssigste Steuerkonzept, was im Moment auf dem Markt ist. Und wie gesagt, CDU und FDP, ich sage das ja gerne nochmal, CDU und FDP nützen nur den Reichen und die meisten sind nicht reich. Also alle, die weniger als 120.000 Euro im Jahr verdienen, würden vom Steuerkonzept der Linkspartei profitieren.
Ja, das ist schon erschreckend.
Das ist ja eigentlich gut, dass von denen so viele profitieren würden. Und die haben ja auch zumindest die Idee eines Grundeinkommens immer mal wieder diskutiert. Also sind ja auch die Einzigen, die sich da ein bisschen zumindest mit beschäftigen, wo dann wenigstens mal ein bisschen Hoffnung noch darauf bestünde.
Das ist richtig. Jetzt gibt es viele Vorbehalte dagegen, die Linken zu wählen, weil sie in irgendeine extremistische Ecke gestellt werden, wo sie nicht hingehören.
Genau.
Und genauso gibt es viele Vorbehalte gegen ein BGE. Du sagst es auch öfter mal in deinen Shows. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, das ist doch überhaupt nicht bezahlbar, hat er recht?
Nein, natürlich hat er nicht recht. Und ich finde das immer auch so, das ist ja wirklich mittlerweile das Ganze, also nicht nur das Ganze, die ganze Gesellschaft, sondern wirklich jedes Denken ist mittlerweile so dermaßen durchkapitalisiert. Die Leute können ja gar nicht mehr anders als kapitalistisch und gewinnmaximierend zu denken. Das finde ich schon mal sehr erschreckend. Zweitens finde ich, ist das nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, was würde es in der Gesellschaft bewirken? Und ich glaube, es würde den Konkurrenzdruck aus der Gesellschaft nehmen und die Angst aus der Gesellschaft nehmen und somit für ein viel sozialeres Zusammenleben wirken. Dann finde ich ja, gerade die Corona-Krise hat gezeigt, alles, was politisch gewollt ist, ist natürlich finanzierbar. Und ich muss ehrlich sagen, solange es genug Asoziale gibt in Deutschland, die jedes Jahr mehrere hundert Milliarden Euro in Steueroasen stecken, möchte ich doch nicht über Finanzierbarkeit von sozialen Projekten diskutieren. Das beleidigt meine Intelligenz.
Aber die würden doch dann aufhören zu arbeiten, oder?
Ja, auch da gab es ja wahnsinnig viele Umfragen. Ich erzähle das in meinem Programm auch sehr gerne, weil ich das wirklich sehr schön finde. Man hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, mal abgesehen davon, dass es in anderen Ländern ja schon Versuche gab mit Grundeinkommen, wo man immer wieder festgestellt hat, dass es gerade ärmeren Menschen dadurch besser geht, auch gerade in Entwicklungsländern, dass nämlich dann die Frauen plötzlich anfangen, kleine Unternehmen zu gründen und eben nicht nur der Mann das Geld versorgt, was so das Vorurteil ist. Also es trägt auch zur Gleichberechtigung bei. Aber ich erzähle das sehr gerne auch im Programm, dass man ja ganz viele Umfragen gemacht hat, auch in Deutschland, und die Menschen gefragt hat, ob sie weiter arbeiten gehen würden, wenn sie monatlich einen festen Betrag vom Staat bekämen. Und dann haben tatsächlich 80% der Menschen gesagt, sie würden weiter arbeiten gehen. Also ein paar haben gesagt, ich würde vielleicht weniger arbeiten oder was anderes, aber 80% haben gesagt, sie würden weiter arbeiten. Und dann hat man exakt die gleichen Menschen gefragt, ob sie glauben, dass ihr Nachbar weiter arbeiten gehen würde. So, du weißt bestimmt, wie viel Prozent gesagt haben, dass ihr Nachbar nicht weiterarbeiten geht?
Ich glaube, es waren auch 80%.
80%, natürlich. So ist er, der Mensch. Von sich denkt er gut, vom anderen denkt er schlecht. Und hier muss man halt mal von sich auf andere schließen. Natürlich würden die Menschen weiterarbeiten gehen. Kein Mensch hat Bock, jeden Tag 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf der Couch zu liegen. Und dann kommt ja immer so, ja, über die Hartz-IV-Empfänger, ne? Gibt es ja auch einige, die wirklich schon seit Einführung von Hartz-IV in dem System sind. Aber das liegt ja auch daran, dass man die Menschen so entwertet. Also das ist ja einfach, Hartz IV ist ja ein wahnsinnig entwertendes System und auch ein wahnsinnig demotivierendes System. Natürlich gibt es da Leute, die nicht arbeiten. Und dann ist ja auch noch die Frage, was definiert man denn als Arbeit? Also es gibt ja auch Leute, die offiziell arbeitslos sind, die aber wahnsinnig viel in der Nachbarschaftshilfe machen, die in Altenheime gehen und den Menschen vorlesen oder in Schulen gehen und Kindern vorlesen. Das wird ja nur nicht als Arbeit definiert oder die ganze unbezahlte Care-Arbeit von Frauen. Das wird ja alles nicht als Arbeit definiert. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, glaube ich nicht, dass die Leute generell weniger tun würden durch ein Grundeinkommen. Würden vielleicht andere, sinnvollere Sachen machen. Aber das wäre ja nicht schlecht.
Das ist richtig. Es ist ja auch so, dass Leute, die in Reichtum hineingeboren werden, nicht deshalb ihr Leben lang in der Hängematte liegen, sondern im Gegenteil relativ aktiv sind und
vor allen Dingen der Umweltschaden, weil sie nämlich wahnsinnig viel sinnloses Zeug konsumieren.
Ja, auch richtig.
Hagen Rether sagt immer, wir sprechen mal von den sozial schwachen Familien. Dabei sind die gar nicht sozial schwach, die sind ökonomisch schwach. Meiner Erfahrung nach sind die ökonomisch starken Familien die sozial schwachen.
Habe ich so noch nicht gehört.
Hat Hagen Rether gesagt, finde ich sehr schön formuliert. Und ich muss auch sagen, also wenn ich Leute sehe, die sich richtig asozial benehmen, dann sind das oft eher so Reiche, die meinen, sie haben die Welt gepachtet und müssten auf niemanden Rücksicht nehmen.
Aber wenn ein BGE kommt, das wäre doch ungerecht, wenn dann die Superreichen, von denen du gerade gesprochen hast, einfach noch Geld obendrauf geschenkt bekommen.
Naja, aber im Moment haben wir da auch einen Steuerfreibetrag, der für alle gilt. Also da würde sich ja nicht viel dran ändern. Also im Moment ist ja auch das Existenzminimum ist steuerfrei gestellt und das gilt ja auch für die Superreichen. Also da ist ja keine Änderung da. Also insofern ist das ja gar kein Argument. Weil, wie gesagt, man muss ja auch erst ab einem bestimmten Betrag Steuern zahlen und das ist für Reiche ja auch genauso. Und dann werden im Moment ja Kapitaleinkünfte, die ja auch nur die Reichen haben, wesentlich geringer mit Abgaben belastet als Arbeitseinkünfte. Das ist richtig ungerecht. Also ich sehe da sehe ich kein Problem. Und das kann man ja auch, wie gesagt, über steuerliche Vorgaben kann man das ja auch, das kann man ja steuern. Also das ist ja der eigentliche Sinn und Zweck von Steuern, nämlich bestimmte Dinge zu steuern.
Richtig. Aber bleiben wir beim Thema ungerecht. Wenn alle das Gleiche bekommen, ist ja vielleicht ungerecht, weil manche benötigen mehr, weil sie bestimmte Einschränkungen haben und sind auf dem Rollstuhl angewiesen. Ich weiß es nicht. Und haben einfach mehr finanziellen Bedarf für ihr Leben. Wäre da dann das bedingungslose Grundeinkommen nicht ungerecht, wenn alle das Gleiche kriegen?
Ja, aber deswegen muss man ja nicht gleich den ganzen Sozialstaat drumherum abschaffen. Das heißt ja nicht, dass jemand, der einen höheren Bedarf hat, nicht trotzdem ein Anrecht auf eine Unterstützung durch die Krankenkasse hat, zum Beispiel, wenn er einen Rollstuhl braucht oder so. Was natürlich, wenn jetzt alle in die gleiche Krankenkasse einzahlen würden, auch problemloser möglich wäre, weil eben nicht alles die gesetzlichen Kassen tragen müssen. Das ist ja einfach eine Frage der Ausgestaltung. Man gibt allen Menschen sozusagen das Existenzminimum, eben das Grundeinkommen. Und wer einen höheren Bedarf hat, das heißt ja nicht, dass man da trotzdem nicht Systeme finden kann, dem gerecht zu werden. Man kann natürlich nicht mit einer einzigen Maßnahme alle Ungerechtigkeiten der Welt verändern. Das ist ja auch völlig klar. Nur wie es jetzt ist, ist es extrem ungerecht. Und mit dem Grundeinkommen wäre es dann vielleicht ein bisschen ungerecht. Dann ist doch ein bisschen ungerecht besser als extrem ungerecht.
Gut, aber wenn das Grundeinkommen kommt und Menschen wirklich das Geld hätten, um auch zu Hause zu bleiben, wenn sie denn wollten. Wer geht denn dann noch für Geld Drecksarbeit machen? Sei es Klos putzen, Kanäle reinigen, solche Dinge.
Ja, das ist auch mal so ein klassisches Argument. Ne? Also erstmal gibt es tatsächlich Leute, die gerne sauber machen. Also das gibt's. Es hat ja jeder unterschiedliche Vorlieben. Es gibt ja Leute, die machen gerne sauber. Und man muss einfach die Arbeiten besser bezahlen. Also der Daniel Heni hat ja in Basel ein Café. Daniel Heni ist in der Schweiz ein starker Aktivist fürs Grundeinkommen. Der hat auch eine Volksabstimmung darüber durchgesetzt und so. Und in seinem Café gibt es erstens keinen Verzehrzwang. Also jeder kann da hinkommen, muss aber nicht konsumieren, macht trotzdem mehr Umsatz als viele Cafés drumherum. Und zweitens werden bei ihm die Menschen, die die Toiletten reinigen, einfach besser bezahlt als die Thekenkräfte. Und das funktioniert.
Von dem Café habe ich noch nichts gehört. Das gucke ich mir mal an. Das klingt ja ganz spannend.
Ist passenderweise in einer alten Bank. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Ich bin den Namen wahnsinnig schlecht. Ich weiß den Namen nicht mehr von ihm, von dem Café. Aber über Daniel Haney müsstest du das ja eigentlich finden.
Mit Sicherheit. Aber wenn jetzt jeder mehr Geld hat oder Geld automatisch, dann wird doch vielleicht auch mehr Geld ausgegeben und alles wird teurer. Kann das sein?
Ja, das ist immer diese, ich sage ja, das ist mittlerweile, kann jeder nur noch in rein kapitalistischen Systemen denken. Ich glaube aber, dass man in einem bestehenden System nicht eine Systemänderung denken kann. Also das Grundeinkommen würde ja das System ändern. Es würde ja auch weggehen von der Gewinnmaximierung. Also das ist ja einfach ein Systemwandel. Und ich glaube, man kann im jetzigen System nicht den Systemwandel denken. Den muss man machen und dann sehen, dass sich die Dinge eben anders entwickeln.
Das klingt wiederum so, als bräuchte man dafür eine Menge Mut, ein neues System zu schaffen, mit dem man noch keine Erfahrung hat, wo man die Risiken und Chancen vielleicht nicht einschätzen kann.
Naja, Mut ist ja grundsätzlich schon mal keine schlechte Sache. Also ich finde, diese Angstpolitik ist ja sowieso ganz schlimm und führt ja auch immer nur zu Stillstand und Rückschritt. Und man kann ja auch schrittweise vorgeben. Da gibt es ja auch Überlegungen, dass man erstmal ein Grundeinkommen für Kinder einführt und so weiter. Man kann sich dem ja auch schrittweise trotzdem annähern. Nur diese Prämisse, dass dann automatisch alles teurer wird, die sehe ich so einfach nicht gegeben, weil auch selbst wenn es jetzt dann sein könnte, dass viele davon überzeugt sind, dass sich das zwangsweise so entwickeln muss, dann muss man halt vorher da Regeln mit erlassen, die das verhindern. Also, dass die Mietpreise weiterhin völlig ungeniert steigen dürfen, ist ja sowieso schon mal Blödsinn. Da wäre ja eh Zeit, dagegen was zu machen. Dann macht man das halt in einem Aufwasch. Natürlich braucht das Mut. Und die Politiker, die wir haben, sind alles andere als mutig, weil sie ja auch hauptsächlich damit beschäftigt sind, ihre Freunde zu sichern. Aber dieser Mut ist doch eine feine Sache. Mit dem System sind ja auch fast alle unzufrieden. Also außer die, die oben schwimmen. Aber alle anderen sind ja eigentlich unzufrieden. Jeder fühlt sich gestresst, jeder fühlt sich gehetzt. Die Burnout-Sachen nehmen zu, die Leute vereinsamen und so weiter. Also es ist ja, wie viele sind denn mit dem aktuellen System wirklich zufrieden? Und wenn doch so viele mit dem System unzufrieden ist, ja, dann lassen wir was anderes versuchen.
Wir haben zumindest die Möglichkeit, entsprechende Parteien zu wählen im Herbst, ja. die dafür sind, entweder das System zu erhalten, das Bestehende, oder Dinge anders zu machen.
Und man muss das auch nochmal ausdrücklich sagen, wo wir jetzt gerade schon mal einen Podcast vor der Wahl haben. bitte Leute, geht wählen. Wir haben ein Verhältniswahlrecht. Beim Verhältniswahlrecht nicht wählen zu gehen, ist verhältnismäßig dumm. Ja, ich sage das immer wieder dazu, weil die Leute sagen, ja, ich fühle mich von keiner Partei zu 100% vertreten. Auch da hat Hagen Rether schon mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, 50% von dem, was Sarah Wagenknecht sagt, finde ich gruselig. 50% von dem, was die sagt, finde ich ganz großartig. Wenn wir bei Horst Seehofer die gleiche Quote hätten, könnten wir von mir aus diskutieren. Und außerdem nochmal, selbst wenn man sich nicht vertreten fühlt, dann wählt man halt Yogis für den Frieden oder die Tierschutzpartei oder meinetwegen ungültig. Aber man muss wählen gehen. Ich habe mir mittlerweile ein kleines Beispiel ausgedacht, womit man das klar machen kann. Also nehmen wir mal an, es gibt 100 Wahlberechtigte in einem Dorf und davon sind 5 rechtsextrem, also haben die 5% an der Bevölkerung. Wenn jetzt Wahlen sind und von den 100 Wahlberechtigten gehen aber nur 50 zur Wahl, die 5 Rechtsextremen gehen aber auch, dann haben die 10% der Stimmen. Und das ist scheiße. Also muss man auf jeden Fall wählen gehen. Also nochmal ausdrücklich gesagt, geht wählen. So, das war meine Message.
Ja, ich glaube, das ist, man wird keine Politikerinnen finden, die 100% überzeugen. Das sind ja auch immerhin alles Menschen und mit ihren Schwächen und es geht halt nicht anders. Also da muss
ich
man dann vielleicht
mich selbst.
Muss man vielleicht dann das geringste Übel auswählen, wenn man es so negativ formulieren will.
Ja, ich sage ja auch immer, ich überzeuge mich selber auch nicht jeden Tag zu 100%. Er tut das schon.
Schön gesagt, ja. Kann nicht jeder immer einen guten Tag haben.
Genau.
Wenn wir jetzt über das Grundeinkommen nachdenken, angenommen, die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern sich so, dass das wirklich kommt in 4, in 8, in 12 Jahren, wann auch immer. Geht sowas überhaupt alleine in einem Land, in Deutschland? Oder sagen dann alle anderen Europäer, oh, das ist ja super, ich komme rüber?
Ja, das ist ja auch immer die Angst vor der Armutszuwanderung. Ne? Mein Gott, wie oft ist das schon diskutiert worden? Das fing doch an, als damals die Freizügigkeit anfing. Dann hieß es, ja, dann kommen die ganzen Bulgaren und Rumänen und nehmen uns hier die Arbeitsplätze weg. Was ist passiert? Sie sind natürlich nicht einfach hierhin gekommen. Die werden nur hier eingeflogen, wenn es darum geht, den Spargel zu stechen. Ich esse übrigens seit Corona auch keinen Spargel mehr, weil mich das so dermaßen abgenervt hat, wie man damals trotz Pandemie und Reiseverbot und allen 80.000 Arbeitssklaven aus Bulgarien oder Ungarn oder wo auch immer hier eingeflogen hat, nur damit unsere Pisse stinkt. Also das fand ich, ja, so ist es doch. Wir sind uns zu fein, den Spargel selber zu schneiden. Also die Leute kommen doch nur hier hin zum Arbeiten, um Arbeiten zu machen, die wir selber gar nicht mehr machen wollen. Und dann gab es die Diskussion, als der Mindestlohn eingeführt wurde. Also, ja, wenn es Mindestlohn gibt, dann haben wir die Armutszuwanderung aus dem Balkan. Ist auch nicht passiert. Weil auch wenn alle mittlerweile nur noch in kapitalistischen Zügen denken können, der Mensch funktioniert anders. Also selbst wenn er selber so denkt, funktioniert er trotzdem anders. Der Mensch rennt nicht dem Geld hinterher. Der Mensch möchte seine Heimat haben, der möchte seine Freunde haben, der möchte sich wohlfühlen mit Menschen um ihn rum. Das ist doch auch das, was in der Pandemie den Leuten am meisten gefehlt hat. Am meisten hat den Leuten doch der Kontakt zu den Menschen gefehlt, zu ihren Freunden, dass sie sich nicht in den Arm nehmen durften. Und so ist das doch auch. Also wie gesagt, kein Mensch geht von zu Hause weg, um irgendwo 3 Euro mehr zu kriegen. Dafür sind die sozialen Strukturen viel zu wichtig.
Ja, das stimmt sicherlich. Und davon abgesehen, Migration hat es immer schon gegeben und wird es immer geben und ist prinzipiell kein Problem.
Ja, und wir Deutschen müssen sowieso froh sein über jeden, der kommt, weil wir ja sowieso völlig überaltert sind und froh sein über jeden, der hier hinkommt, der noch Kinder mitbringt.
Gut, wir haben viele Vorbehalte gegen das BGE jetzt besprochen. Ich bin ja insgeheim auch dafür.
Na, da hast du jetzt aber die Katze aus dem Sack gelassen.
Ich muss mich outen, ja.
Ja, so, wer hätte damit gerechnet in so einem BGE-Block, ne?
Ja, wir versuchen ja auch mit kleinsten Schritten was zu erreichen und im persönlichen Gespräch mit einzelnen Leuten einfach nur das Thema mal auf die Tagesordnung zu setzen.
Ja.
Jetzt, ich habe schon gehört oder du hast schon gesagt, wir sollen auf jeden Fall wählen gehen. Einfach viele würden uns ja auch beneiden, um die Chance wählen zu gehen.
Ja.
Und wir sollten die Demokratie dann schon auch so ernst nehmen. Kannst du oder willst du den Wählerinnen, die da jetzt noch zuhören, noch irgendwas mit auf den Weg geben? Wie ist deine Perspektive für die Bundestagswahl? Wie sind deine Pläne für dieses Jahr?
Naja, Pläne machen ist als Kulturschaffende fast unmöglich, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie lange wir unter welchen Bedingungen arbeiten können. Also deswegen ist das mit den Plänen schon schwierig. Ich denke mir, zur Wahl habe ich alles gesagt. Es ist einfach ne, dumm, seine Stimme nicht zu nutzen. Selbst wenn man ungültig wählt, wird es halt als ne, zu den abgegebenen Stimmen gezählt und neutralisiert somit eine Stimme der Rechten. Und das ist doch so der Minimalanspruch, den man haben kann. Wenigstens eine Stimme für die Rechten neutralisieren. Also das ist doch schon das Minimum, was man tun kann. Und das sollte man auf jeden Fall wenigstens tun.
Super.
Und schwarz ist für mich auch schon nur eine Abwandlung von braun.
Gut. Und wie geht es bei dir jetzt weiter? Du hast am Anfang so ein bisschen deprimiert geklungen, was vollkommen verständlich ist, wenn Künstler nicht mehr Künstler sein dürfen oder nicht mehr auftreten dürfen. Geht es irgendwie weiter? Gibt es was zu sehen von dir?
Naja, ich habe einen vollen Terminkalender, weil wir in der ganzen Branche alle so anderthalb Jahre Termine vor uns herschieben. Unter welchen Bedingungen die Auftritte stattfinden dürfen, entscheidet sich immer sehr kurzfristig. Im Moment ist es wirklich absurd bis pervers, vor allen Dingen, weil man gesehen hat, was bei der EM los war. Und wie gesagt, die Politiker sagen ja, schlimm, was die UEFA da zulässt. Da habe ich gesagt, also wenn jetzt die UEFA die Regeln macht, dann bin ich ab sofort auf UEFA, nämlich unabhängige Entertainerin für alle. Und dann mache ich auch meine Regeln und dann darf mein Theater auch voll sein. Also in Stuttgart war es jetzt völlig absurd, das Theater ist im gleichen Gebäude wie ein Restaurant und das Theater und das Restaurant ist nur durch eine Tür getrennt, also eine Tür, die sich innerhalb des Gebäudes befindet. Man muss nicht rausgehen. Und das Theater hat, keine Ahnung, 380 Plätze, das Restaurant 200. Und im Restaurant saßen 200 Leute eng getrennt an Tischen, gemeinsam ohne Maske. Und im Theater durften 80 Leute rein und mussten auf Abstand sitzen, immer eine Reihe dazwischen, vier Plätze dazwischen und FFP2-Maske tragen während der Veranstaltung. Und ich hatte so einen Strich auf der Bühne, den ich nicht übertreten durfte, weil ich 6 Meter weg von den Leuten sein muss. Also ich habe dann auch gesagt, Leute, wir gehen gleich einfach nach draußen, setzen die Maske ab und setzen uns zusammen an einen Tisch. Ja, ich kann auch verstehen, dass Helge Schneider sein Konzert abgebrochen hat. Und wenn die Leute dann immer sagen, ja, die Künstler sollen sich mal nicht so anstellen, muss man halt mal durch. Aber erstens hat das auch was mit dem eigenen Anspruch an die Arbeit zu tun. Und ich sage mal so, wenn jemand auf der Arbeit mit einem Computer arbeitet, dann muss er sich das so vorstellen, als würde man ihm jetzt irgendwie Lochkarten hinlegen und von ihm erwarten, dass er trotzdem seine Arbeit in der gleichen Qualität macht, nur ohne Computer. Oder wenn jemand ein Fitnessstudio hat mit tollen Geräten, dann ist das so, als würde man dem jetzt so 3 rostige Langhanteln hinlegen und sagen, ja, freu dich doch, dass du wieder arbeiten darfst. Also das sind einfach Bedingungen, unter denen ist eine schöne Arbeit auf der Bühne nicht möglich. Und wie lange das so bleiben wird, keine Ahnung. Ansonsten, wie gesagt, man kann gerne auf meine Webseite gehen, da ist ein voller Terminplan. Ich bin nicht bei Facebook und Co., also ich halte mich nicht in den asozialen Netzwerken auf. Und bin aber eben über eine Internetseite, da kann man drauf gucken. Da ist ein voller Terminplan für September. Ich bin bundesweit unterwegs, also ich denke mal, ich komme bei jedem irgendwann mal in die Nähe. Aber unter welchen Bedingungen das stattfinden darf, das weiß ich meistens am Tag der Anreise.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass die Saison noch relativ glimpflich gut verläuft und dass es hoffentlich irgendwann sich auch wieder erledigt hat mit dieser Pandemie.
Also das Virus wird nicht weggehen, aber wir müssen aufhören mit dieser Panikmache und diese Fokussierung auf dieses eine Problem auf der Welt. Natürlich ist es immer angebracht, Rücksicht zu nehmen, wenn man andere gefährdet, aber mit Impffortschritt und so weiter, man muss gucken, wie viele Leute kommen ins Krankenhaus, wie viele schwere Verläufe gibt es, aber nicht, wie viele infizieren sich, weil wer das ohne Symptome hat, ist mir ehrlich gesagt scheißegal.
Richtig. Ja,
interessiert doch nicht. Und da muss man einfach mal anders hingucken und mal mit dieser Panikmache aufhören. Vor allen Dingen, wenn man sich mal klar macht, dass in Deutschland 75.000 Menschen pro Jahr an multiresistenten Keimen im Krankenhaus sterben, worüber überhaupt nicht berichtet wird. Und das Einzige, was man dafür tun müsste, man müsste kein einziges Grundrecht einschränken, sondern man müsste einfach nur, die Kliniken hätte man nicht privatisieren dürfen und man müsste einfach nur die Gewinne reduzieren, die machen können, nämlich ein vernünftiges Putzpersonal einstellen. Als kleiner Vergleich, in den Niederlanden sterben pro Jahr an multiresistenten Keimen in Krankenhäusern exakt 0 Menschen, also keiner.
So. Einfach, weil die besser putzen?
Einfach, weil die besser putzen, weil die Kliniken nicht privatisiert sind und weil die Menschen, bevor sie operiert werden, auf diese Keime getestet werden. Es ist kein Problem, was man nicht lösen könnte, aber sowas wird, ne, und das finde ich halt dieses, ne, jetzt ist Corona, wenn man jetzt jeden Tag schreiben würde, heute sind 823 Menschen an multiresistenten Keimen gestorben, heute sind 228 Menschen, und wenn man das jeden Tag schreiben würde, meinst du, was die Leute Angst hätten vor multiresistenten Keimen in Kliniken?
Ja.
Da wär totale Panik, aber, ne, oder wenn man jeden Tag mal aufzählen würde, wie viele Verkehrstote es gab oder jeden Tag aufzählen würde, wie viele Leute an Feinstaubbelastung gestorben sind. Und diese Panikmache speziell auf dieses eine Problem, finde ich, muss man mal aufhören. Das Coronavirus wird nicht wieder weggehen. Ein Virus, was einmal in der Welt ist, bleibt. Und wir werden wahrscheinlich wie bei Grippe auch einmal ja eine Impfung haben müssen. Aber das ist doch toll, dass es das gibt, die Möglichkeit. Die sollte man dann auch nutzen. Und ja, solange noch nicht alle ein Impfangebot bekommen haben, finde ich auch klar, wenn ich in den Supermarkt gehe, was weiß ich, ob da jemand ein schwaches Immunsystem hat, natürlich ziehe ich da eine Maske an, weil ich auch andere natürlich schütze. Aber wie gesagt, den anderen Schwachsinn muss man jetzt auch mal sein lassen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir werden sehen, was die neue Bundesregierung uns Schönes beschert.
Hoffen wir mal, dass es eine neue wird und nicht das, wie heißt das, altes Bier in neuen Krügen oder sowas. Ich weiß nicht, da gibt es so ein Sprichwort, was mir gerade nicht einfällt, aber hoffen wir mal, dass es nicht das Alte bleibt.
Ja, ich glaube, einen Wandel können wir alle ganz gut vertragen.
Genau, jetzt weiß ich es wieder. Alter Wein in neuen Schläuchen, genau.
Ja, das ist es leider meistens in der Politik, ne?
Ja, aber solange die Leute immer wieder das Gleiche wählen, also hat das nicht mal Einstein gesagt, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, sich aber ein anderes Ergebnis erhofft.
Ja, ich glaube, das war Einstein. Gut, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Das ist ja der Podcast verschiedene Perspektiven. Und deine Perspektive war jetzt auf jeden Fall erheiternd.
Das ist ja schon schön.
Ja, so eine Mischung. Ein bisschen erheiternd, ja. Ein bisschen deprimierend.
Ja, das ist der Lage geschuldet, ja.
Das ist vielleicht die Realität.
Ja.
Ich danke dir vielmals. Vielleicht unterhalten wir uns irgendwann mal wieder. Und dann wünsche ich dir für diesen Sommer, dieses Jahr alles
Gute. Dankeschön und euch auch danke für euer Engagement, auch fürs BGE. Ist ja mal schön, jeder, der da mithilft, ist immer toll, das Thema weiter zu verbreiten.
Gut, genau.
Und dann wünsche ich uns allen viel Erfolg bei dem Thema.
Wünsche ich uns auch und bei der Wahl. Ja. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Vielen Dank.
Dann
mach's gut.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir beenden jede Podcast-Folge mit einem Zitat von Voltaire, welches uns sehr wichtig ist. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Hier ist zu erkennen, was uns wichtig ist. Wir sind nicht immer einer Meinung mit unseren Interviewgästen, aber wir sind froh, dass wir den demokratischen Diskurs gemeinsam gehen können. Deshalb gilt, die veröffentlichten Interviews geben die Meinung unserer Gesprächspartner wieder und stellen nicht unbedingt die Meinung der Arbeitsgemeinschaft dar. Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Podcast für Menschen mit Vision. Podcast bgehanau@ekkw.de. So kannst du uns erreichen. Sende gerne eine Mail und abonniere diesen Podcast. Es grüßt die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.